Die Radio Wissen. Update.
Ich glaube, unsere Demokratie hält es aus, wenn Herr Erdogan sich in Deutschland an seine Landsleute wendet und wir darüber eine Diskussion haben.
Und genau das haben wir. Eine Diskussion über den geplanten Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan am Samstag in Köln. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat sich dafür ausgesprochen. Viele andere sind dagegen. Vor allem nach dem groben Unglück in Soma. Das ist das Topthema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Offiziell nimmt Erdogan am Wochenende am 10-jährigen Bestehen der Union Europäisch-Türkischer Demokraten teil. Allerdings gehen viele davon aus, dass er Wahlkampf für die türkischen Präsidentenwahlen im August machen will. Denn zum ersten Mal dürfen auch die Türken ihre Stimme abgeben, die im Ausland leben. Die Kritik an Erdogans Auftritt geht quer durch alle Parteien. Allerdings gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob der Auftritt abgesagt werden soll oder nicht. Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach hält den Auftritt für eine Provokation. Er sagte in der ARD:
Der Auftritt kann nur dazu dienen, hier lebende türkische Staatsbürger für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Aber gerade vor dem tragischen Grubenunglück in Soma sollte er sich jetzt von morgens bis abends darum bemühen, die Hintergründe der Katastrophe aufzuklären, anstatt hier bei uns Wahlkampf zu machen.
So ähnlich hat sich auch Kölns Oberbürgermeister Jürgen Roters von der SPD geäußert. Die CSU-Bundesvorsitzende Julia Knöckner rief die Türken in Deutschland auf, nicht zu der Veranstaltung zu gehen. Das hält Grünen-Chef Cem Özdemir aber für kontraproduktiv. Er sagte im Deutschlandfunk:
An wen richtet sich der Aufruf? Die gegen ihn sind, sind sowieso gegen ihn. Und die, die ihn vergöttern und seine Anhänger sind und im Prinzip auch nicht mehr wahrnehmen, was es an Kritik an ihm gibt, die werden seine Fans bleiben und jetzt erst recht wahrscheinlich hinpilgern.
Die Bundesregierung will sich nicht für eine Absage einsetzen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Erdogan sei in Deutschland willkommen, er mahnte ihn aber, sensibel zu sein.
Die Erwartung, dass sensibel, verantwortungsbewusst umgegangen wird mit solchen Auftritten hier in Deutschland, die hat jedes Mal gegolten und gilt diesmal insbesondere, weil Sie ja auch wissen, dass dieser Auftritt jetzt zu einem Zeitpunkt kommt, der tatsächlich sehr speziell ist.
Auch der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuaglu, hält nichts davon, Erdogans Auftritt zu verhindern. Er sagte aber im Morgenmagazin von ARD und ZDF:
Ich würde mir wünschen, dass Erdogan diese Reise verschiebt. B, dass die Eskalation soweit eingeschränkt werden, dass er einfach besinnliche Worte nutzt und dass natürlich sowohl die Befürworter als die Gegner sich einfach den demokratischen Grundregeln in Deutschland verhalten.
Die Polizei in Köln bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Sie rechnet am Samstag mit mindestens 10.000 Gegendemonstranten. Kritisch ist Erdogans Besuch vor allem vor dem Hintergrund der Katastrophe von Soma vergangene Woche. Nach dem Grubenunglück hat die Staatsanwaltschaft jetzt Haftbefehle wegen fahrlässiger Tötung erlassen. Und zwar gegen 5 Mitarbeiter der Betreibergesellschaft. Nach Medienberichten gehört auch der Betriebsleiter des Bergwerks dazu. Bei dem Unglück kamen 301 Bergleute ums Leben. Und viele ihrer Kollegen kritisieren jetzt, es gebe nicht genug Sicherheitsschulungen in Soma. Ein Bergmann sagte zum Beispiel im türkischen Fernsehen, dass er überhaupt keine Sicherheitseinweisungen bekommen hat.
Ein entsprechendes Papier haben sie mir trotzdem ausgestellt. Und selbst wenn ich eine Schulung bekommen hätte, die hätte 3 Tage gedauert. Was soll man da schon lernen? Wie man die Atemschutzmaske richtig aufsetzt, weiß ich bis heute nicht.
Nach der Ursache des Unglücks wird weitergesucht. Die Staatsanwaltschaft teilte heute mit, dass wahrscheinlich keine Explosion schuld war. Eine Kommission vermutet, dass heiße Kohle in Verbindung mit Luft dazu geführt hat, dass viel Kohlenmonoxid freigesetzt wurde. Die meisten Kumpel sind an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Kommentare im Netz sehen den Deutschlandbesuch Erdogans kritisch. Teilweise wird zur Gegendemo aufgerufen oder zur Unterschrift einer Online-Petition gegen den Besuch. Hans Decher schreibt auf Twitter: Wenn der Bosporus Napoleon auch nur einen einzigen Funken Restanstand hätte, würde er die Veranstaltung in Köln selbst absagen. Susanne Wölk sieht es ironisch. Der Oberbürgermeister will den Besuch von Erdogan verhindern. Köln bereitet trotzdem ein Willkommensgeschenk vor, nämlich 10.000 Demonstranten. Auf Twitter hält auch Ralf Gäbler die Veranstaltung für keine gute Idee. Wahlkampf für ausländische demokratische Politiker in Deutschland, ja. Wahlkampf für ausländische Diktatoren in Deutschland, die unter anderem das Internet wie Twitter und YouTube zensieren oder ganz unterbinden, nein. Dem türkischen Premier die Einreise zu verbieten, so wie es viele User vorschlagen, findet Jörg Riese Quatsch. Er schreibt: Natürlich darf hier Erdogan in Deutschland einreisen und hier frei seine Meinung äußern. Und wenn er meint, hier Wahlkampf machen zu müssen, dann darf er auch das. Er selbst muss allerdings auch damit klarkommen, dass man ihn kritisiert und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich persönlich finde sein Handeln und seine Äußerung äußerst geschmacklos und widerwärtig. Und wenn er noch einen Rest von den Eigenschaften besäße, Anstand und Respekt, die er so gern bei anderen einfordert, dann würde er in der Türkei bleiben. Der Ton ist durchaus rau. Erdogan-Fans werden angegriffen oder greifen ihrerseits die Kritiker an. Ümit Arslan findet das ziemlich daneben. Echt konstruktive Diskussionen, das erinnert mich an die Talkshows aus den 90ern. Die Deutschen sind alle Nazis und die Türken Islamisten. Brot und Spiele. Können Menschen eigentlich nur schwarz-weiß denken?
Was sonst noch wichtig war?
Das ganze untere Stockwerk des Hauses ist weg, also alles ist überspült, alles kann man wegschmeißen, die ganzen Elektroinstallationen, es ist katastrophal, es ist eine Jahrhundertflut. Humanitäre Hilfe kommt, aber es muss organisiert werden. Leute klauen und so weiter, was soll ich Ihnen sagen?
Zlatan Latifovic ist in Deutschland aufgewachsen, lebt aber in der Kleinstadt Maglaj in Nordbosnien. Die Stadt ist besonders betroffen vom aktuellen Hochwasser. Bei den schwersten Überschwemmungen auf dem Balkan seit mehr als 100 Jahren sind bisher über 40 Menschen ums Leben gekommen. Zwar fließt das Wasser in vielen Flutgebieten langsam ab, trotzdem ist die Lage weiter chaotisch. Viele Häuser und Wohnungen haben immer noch keinen Strom. In Serbien versuchen Soldaten mit einem Damm aus Sandsäcken das größte Kraftwerk des Landes vor den Überschwemmungen zu schützen und am Netz zu halten. In Bosnien-Herzegowina haben die Behörden vor Seuchen gewarnt, vor allem weil viele Tierkadaver im Wasser schwimmen. Das Gesundheitsamt in Sarajevo erklärte, wenn es wärmer würde, könnten Typhus oder Hepatitis ausbrechen. Außerdem wächst die Gefahr durch Landminen. Geschätzt 120.000 Minen liegen noch in Bosnien-Herzegowina aus dem Krieg in den 90er Jahren. Sie können durch das Hochwasser freigespült werden. Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Serbien haben ein Expertenteam zusammengestellt, um die Gefahr einzuschätzen. In der Bundesregierung haben die Parteien lange über das Thema Rente gestritten. Jetzt haben sich CDU, CSU und SPD auf einen Kompromiss geeinigt. Katja Strippel mit den Einzelheiten.
Wer Arbeitslosengeld 1 bezieht, dem werden seine Arbeitslosenzeiten ohne zeitliche Befristung angerechnet. Das gilt aber nicht, wenn sich jemand in den letzten beiden Jahren vor der abschlagsfreien Rente mit 63 arbeitslos meldet. Außerdem hat die CSU durchgesetzt, dass der Rentenanspruch auch mit freiwilligen Beiträgen begründet werden kann. Das gilt vor allem für selbstständige Handwerker, die sich nach 18 Jahren Pflichtversicherung freiwillig versichern lassen können. Kritiker aus dem Wirtschaftsflügel der Union hatten sich dafür ausgesprochen, dass alle, die länger als 65 arbeiten wollen, das auch können sollen. Die Fraktionsspitzen haben beschlossen, dass solche flexiblen Übergänge in den Ruhestand von einer Arbeitsgruppe geregelt werden. Und zwar bis zum Herbst.
Das Rentenpaket soll am Freitag dem Bundesrat vorgelegt werden. Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Truppen nahe der Grenze zur Ukraine in die Kasernen zurückbeordert. Ein Sprecher in Moskau sagte, das Training der Soldaten sei beendet. Die NATO hat darauf allerdings eher skeptisch reagiert. Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen sagt, das sei jetzt schon das dritte Statement von Putin zu einem Truppenabzug.
I think it's the third Putin statement on withdrawal of Russian.
Leider muss ich sagen, dass wir überhaupt keine Beweise gesehen haben, dass die Russen irgendeinen Rückzug ihrer Truppen von der Grenze zur Ukraine begonnen haben.
Die NATO schätzt, dass Russland rund 40.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat. Rasmussen sagt, die NATO müsse auf die veränderte Sicherheitslage reagieren.
Was noch wichtig wird.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist seit heute in Washington, um vor allem über Datenschutz und IT-Sicherheit zu sprechen. Heute Abend trifft er sich mit US-Heimatschutzminister Johnson. In den kommenden Tagen dann unter anderem mit Justizminister Eric Holder, dem Berater von US-Präsident Barack Obama und Vertretern großer Internet- und Computerfirmen, zum Beispiel Facebook, Yahoo, Apple und Microsoft. Der ukrainische Außenminister Andriy Deshchidze spricht morgen in Berlin mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Vor seinem Besuch hatte er am Wochenende mehr Einsatz von Deutschland in der Ukraine-Krise gefordert. Er sagte der Zeitung Die Welt, Deutschland müsse gegenüber Russland stärker auftreten.
Und sonst in der Welt?
Viele Chinesen in Vietnam wollen im Moment vor allem eins, das Land verlassen. Fast 2000 haben das heute auch getan. Zwei Schiffe sind in Vietnam losgefahren. Sie bringen chinesische Staatsbürger in ihre Heimat. Zwei weitere Weitere Schiffe sollen bald folgen. Grund sind die antichinesischen Proteste der letzten Tage in Vietnam. Seit dem Wochenende wurden nach chinesischen Angaben schon fast 4000 Bürger außer Landes gebracht, unter anderem mit Sonderflügen. Die Proteste waren eskaliert, als China Anfang des Monats eine Ölplattform vor der vietnamesischen Küste aufgebaut hatte. Das Meeresgebiet um die Paracel-Inseln wird von beiden Ländern beansprucht. In den vergangenen Tagen hatten wütende Vietnamesen hunderte chinesische Fabriken gestürmt und beschädigt. Dabei wurden 2 Menschen getötet und etwa 200 verletzt. 900 Jahre lang war der Job für Frauen tabu. Bis jetzt. Einer der größten Hindu-Tempel in Westindien hat mehrere Priesterstellen ausgeschrieben. Zum ersten Mal dürfen sich auch Frauen und Angehörige unterer Kasten als Priester bewerben. Das meldet die Online-Zeitung India Today. Vor einiger Zeit war schon eine andere Hindu-Tradition in Westindien gebrochen worden. Ein bedeutender Tempel lässt jetzt Frauen als Besucher zu. Vorher durften 1100 Jahre lang nur Männer das Heiligtum betreten. In knapp 4 Wochen startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien mit dem Eröffnungsspiel in Sao Paulo. Dort hat es jetzt ein Testspiel gegeben, obwohl die Arbeiten an dem Stadion noch nicht ganz fertig sind. Während der WM sollen bis zu 68.000 Menschen in die Arena passen. Dafür werden zurzeit noch provisorische Tribünen gebaut, die 20.000 Sitzplätze bieten sollen. Auch an vielen Außenbereichen wird noch gebaut. Teile des Stadiondachs werden wohl bis zur WM nicht mehr rechtzeitig fertig werden. Ein brasilianischer Fernsehsender berichtet, dass das spezielle Glas, das für das Dach aus Frankreich bestellt wurde, nicht bis Juni geliefert werden kann. Während der Bauarbeiten waren im November Teile des Dachs eingestürzt. Dabei kamen 2 Arbeiter ums Leben.
Wissensnachrichten. In unseren Wissensnachrichten ging es heute unter anderem um Materie, die aus Licht erzeugt wird. Eine Theorie dazu ist schon vor 80 Jahren entstanden. Aber niemand hat gedacht, dass man das irgendwann auch experimentell beweisen kann. Das hat sich jetzt geändert. Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten, du hast dich mit der Forschung dazu beschäftigt. Ist der Beweis gelungen?
Ja, das noch nicht. Aber Physiker aus London sind sich sicher, dass sie das richtige Konzept für ein Experiment dazu haben. Sie sagen, jetzt kann es losgehen. Die Grundannahme ist, dass man aus Licht Materie erschaffen kann, indem man 2 Photonen, also 2 Lichtteilchen, aufeinander stoßen lässt. Daraus entsteht dann ein Elektron und ein Positron, also die Grundbestandteile von Materie.
Und wie lässt man die beiden Photonen aufeinandertreffen?
Die Wissenschaftler haben sich ein mehrstufiges Konzept überlegt. Ein starker Laser erzeugt Photonen. Die werden dann in einem Strahl auf einen Hohlraum gelenkt, in dem ebenfalls Photonen sind, und da treffen beide aufeinander und hinten raus kämen dann eben Elektronen und Positronen, also die Materie.
Und warum ist diese Forschung zu Licht und Materie so wichtig?
Es ist ein kleines Puzzleteilchen bei der Erforschung des Universums. Man könnte damit nämlich den Prozess nachstellen, der in den ersten 100 Sekunden des Universums nach dem Urknall abgelaufen ist. Und etwas, das man auch bei Gammastrahlblitzen beobachten kann. Das sind die größten Explosionen, die es im Universum gibt. Und die sind eben auch noch ziemlich rätselhaft und unerforscht.
Und dann ging es in den Wissensnachrichten noch um Brillen und das Bruttoinlandsprodukt. Was haben die beiden miteinander zu tun?
Ja, das ist ganz einfach, sagen Wissenschaftler eines UNO-Programms. Sie finden, es gibt viel bessere Indikatoren für den Wohlstand eines Landes als das Bruttoinlandsprodukt. Und zwar auch sehr einfache. Wer zum Beispiel keine Brille hat, obwohl er eine braucht, der kann nicht ordentlich arbeiten. Und das hat nach Ansicht der UNO auch wirtschaftliche Folgen. Sie schätzt, dass durch die 700 Millionen Betroffenen auf der Welt ein Schaden von mehr als 200 Milliarden US-Dollar verursacht wird. Andere Indikatoren könnten dann zum Beispiel das Geburtsgewicht von Kindern sein oder auch, wie viele Mädchen in einem Land auch als Teenager noch zur Schule gehen dürfen.
Und warum sind das alles bessere Indikatoren als das Bruttoinlandsprodukt?
Ja, weil sie genauer sind und auch das Kapital mit einbeziehen, das ein Mensch oder auch Umweltfaktoren für ein Land bilden. Und die beeinflussen eben auch die Produktivität. Und man kann mit ihnen auch Ungleichgewichte innerhalb einer Gesellschaft abbilden. Das Bruttoinlandsprodukt ist ja immer nur ein Durchschnitt dagegen.
Auch Bildung ist ja ein Faktor für Wohlstand und darum machen sich Hochschulen, Studenten und Forscher in Deutschland große Sorgen. Warum das?
Sie sind der Meinung, dass die Finanzierung von Wissenschaft, Forschung und Hochschulen in Deutschland endlich mal auf sichere Füße gestellt werden muss. Stattdessen gäbe es aber ein Kompetenzgerangel zwischen Bund, Ländern und Parteien und weil sich deswegen keiner wirklich des Themas annehme, drohe es vergessen zu werden. Das alles steht in einer Erklärung von Deutscher Forschungsgemeinschaft, Hochschulrektorenkonferenz und dem Wissenschaftsrat, die die drei Institutionen heute gemeinsam vorgetragen haben. Konkret fordern sie zum Beispiel noch mehr Geld für die Unis, die Verlängerung der Exzellenzinitiative und eine geregelte Zusammenarbeit von Bildung, Wissenschaft und Forschung in Deutschland.
Dankeschön, Anne Tepper aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Nacht lassen die Schauer in Deutschland nach. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 5 Grad. Gegen Morgen bildet sich stellenweise Nebel. Morgen wird es richtig sommerlich. Meistens scheint die Sonne und es bleibt trocken. Vereinzelt kann es aber auch mal ein Wärmegewitter geben. Dazu Temperaturen zwischen 22 und 29 Grad. Und ähnlich schön wird es auch am Mittwoch.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.